Hallo, willkommen zur vierten Ausgabe Tischlein Deck Dich. Ja, ich freue mich jetzt wieder hier am Mikrofon zu sitzen und hoffentlich eine interessante Zusammenstellung von Themen für euch gefunden zu haben. Wir werden heute reden über Michel Houellebecq, den französischen Schriftsteller, Skandalschriftsteller, sagen manche. Aber ich möchte am Anfang mal ein Gedicht von ihm vorlesen und später soll es dann um Robert Pfaller gehen, einen Philosophen. Und da möchte ich aus seinem Buch vorlesen. Es ist eben, wie Houellebecq sagt, nicht schlecht, die Kunst auch ein bisschen mit Theorie zu überfrachten. Er meinte da in einem Interview, naja, warum nicht Diagramme über Einkommen oder über quantitative Erhebungen einbauen in einen Roman, weil das entwickelt dann eine eigenartige Dynamik. Und so sehe ich mich auch hier. Ich bin eben Theoretiker und möchte hier gleich mal zeigen, was Houellebecqs Qualität eigentlich ausmacht. Denn in erster Linie ist er ja auch ein Gesellschaftskritiker und weniger ein Literat, der sich nur um die Sprache bemüht und nur darum bemüht ist, die richtigen Worte zu finden. Ich lese hier mal vor aus seinem Gedicht Transposition, Kontrolle. Die Gesellschaft ist dasjenige, das für Unterschiede sorgt und für Kontrollprozesse. Ich lasse mich kurz im Supermarkt sehen, ich spiele meine Rolle sehr gut. Ich stelle meine Unterschiede heraus, ich beschränke meine Ansprüche und ich klappe den Kiefer auf. Meine Zähne sind ein bisschen schwarz. Der Preis der Dinge und der Wesen wird durch einen transparenten Konsens definiert, an dem Zähne, Haut und Organe mitwirken. Die verblühende Schönheit. Manche Produkte mit Glycerin können für partielle Überschätzung sorgen. Man sagt, sie sind schön. Das Gelände ist vermint. Der Wert der Wesen und der Dinge ist gewöhnlich äußerst präzise. Und wenn man sagt, ich liebe dich, schafft man eine Einordnung, eine Quantenannäherung. Man schreibt ein Gedicht. Das war das Gedicht von Houellebecq. Und wir sehen hier eben sehr schön diese Parallelität von theoretischen Überlegungen über die Gesellschaft. Was ist der Konsens der Gesellschaft? Wie wird dort der Wert einer Ware oder eines Menschen definiert? Und dann eben im letzten Absatz diese Bemerkungen über die Liebe. Und da merken wir schon, das hängt eben bei Houellebecq zusammen. Und es muss eben so sein, weil die Liebe ja auch etwas ist, was auf dem gesellschaftlichen Marktplatz definiert wird, wie Houellebecq sagt, auch wenn es grausam klingt, aber letztlich zeichnet sich der Mensch dann eben aus durch seine sexuelle Anziehungskraft und muss sich dieser Realität stellen, dass es diesen Marktplatz immer geben wird, auf dem er so bewertet wird. Und gut, das ist eben der Normalzustand in der Gesellschaft. Wir sehen das zum einen auf das Sexuelle bezogen und dann eben zum anderen auf die Frage, wie viel Geld jemand hat, auf das Materielle. Diese zwei Dimensionen, sagt Houellebecq, definieren unser heutiges System komplett. Und deshalb ist es auch ein sehr simples System, wie er sagt. Es ist nicht so wahnsinnig komplex, wie wir immer meinen, die Gesellschaft, in der wir leben. Houellebecq zufolge können wir das wirklich runterbrechen auf so ein zweidimensionales System, also auf so ein kartesisches Koordinatensystem hier auf der einen Achse. Sexuelle Anziehungskraft, sexuelles Kapital, auf der anderen das Geldvermögen oder das Jahreseinkommen könnte man da auflisten, geteilt durch die Anzahl der Arbeitsstunden. Denn wer weniger arbeitet für das gleiche Einkommen, der ist natürlich höher zu bewerten. Das mag dystopisch erscheinen, aber ich finde, man muss Houellebecq wirklich eine Chance geben und nur noch mal auf diesen letzten Absatz des Gedichts zurückkommen, wo er eben sagt, im Normalfall, für gewöhnlich ist der Wert der Wesen und der Dinge präzise definiert. Da darin wir von diesem schrecklichen Koordinatensystem. Aber es gibt eben auch einen Ausnahmefall. Und das ist laut Houellebecq der Fall, in dem jemand sagt, ich liebe dich. Und das fügt eine neue Qualität hinzu. Und in dem Moment sagt der Autor hier, wird der Wert eines Wesens ganz neu definiert. Und ich würde mich da anschließen und sagen, ja, in dem Moment macht es erst Sinn, vom Wert eines Menschen zu reden, weil vorher, wenn wir nicht über Liebe reden, wenn wir nur über das Leben in dieser Gesellschaft, in der wir leben, reden, dann kann man sich ewig den Kopf zermartern, wie die Position des Einzelnen darin ist und an welchem Punkt in diesem Koordinatensystem wir uns einfinden müssen. Klar wird man sagen, aber ich bin doch so viel komplexer. Aber auch diese Komplexität hilft uns ja nicht weiter, weil dann müssen wir da auch immer weiter nachforschen, was macht denn dieses Ich nun aus? Was ist es, das uns so definiert? Und dann merkt man auch schnell, es ist völlig sinnlos eigentlich, sich darüber Gedanken zu machen. Es gibt keine Antwort, beziehungsweise wir können eben eine Antwort für uns so postulieren und so dran glauben und sagen, ja, jawohl, das ist mein Glaube an mich, mein Selbstbewusstsein. Und das ist ja auch schön und gut. Aber Houellebecq wäre eben nicht Houellebecq, wenn nicht doch dieser unbändige Glaube an die Liebe und an ihre schöpferische oder umwälzende Kraft zutage tritt. Diesen Glauben finden wir da auch in seinen anderen Romanen, auch wenn die auch alle als sehr düster oder zynisch kritisiert werden. Aber er sagt hier eben, bis zu dem Punkt, an dem man sagt, ich liebe dich, ist es sehr einfach, den Wert eines Wesens zu bestimmen. Oder es ist ja erst sehr präzise bestimmt. Aber an diesem Punkt kommen wir ins Schleudern und wir wissen nicht mehr, wie wir das bestimmen können. Und wir sollten uns klar machen, dass genau darin die Qualität davon liegt, zu sagen, ich liebe dich. Dass hier so etwas proklamiert wird, ein so großer Wert des Geliebten gegenübers, das eigentlich von vornherein so unrealistisch ist, dass natürlich niemand daran glauben könnte. Kein rationaler Mensch unseres modernen Zeitalters könnte sich nun wirklich in dieser Illusion wiegen oder wirklich sagen, ich glaube daran, dass dieser andere Mensch jetzt aber wirklich so unendlich viel wert ist. Die Liebe als Verrücktheit, die Gesamtheit des anderen Geschlechts auf eine einzelne Person zu beziehen, die kann doch von vornherein durchschaut werden und man kann sich fragen, in welchem Sinne soll man überhaupt jemals so ernsthaft daran glauben? Denn das gesamte andere Geschlecht, das umfasst eben in unserem Zeitalter natürlich schon mehrere Milliarden Menschen. Oder egal, wenn es das Gleichgeschlecht ist, das man begehrt, dann genauso. Und dass da eine einzelne Person jetzt wirklich die Verkörperung all dieser Sehnsüchte und Wünsche sein soll, die sich darauf richten, auf dieses andere Geschlecht, das ist einfach nicht zu glauben, das ist einfach nicht hinnehmbar für einen rationalen Verstand. Aber wie gesagt, genau darin liegt ja die Qualität in dieser Übersprungshandlung, in diesem Aberglaube, dass wir sagen, trotz besseren Wissens, trotz des unrealistischen Charakters, dessen, wenn man sagt, ich liebe dich. Trotz dessen oder gerade deshalb ist es ja so wertvoll und gerade deshalb entsteht hier erst ein neuer Wert oder kann der Mensch sich hier überhaupt neu begreifen und definieren. Ich glaube, das ist sind dann genug Gedanken zu diesem Gedicht und das sollte nur die Einleitung sein für einen Text von Houellebecq, der jetzt nicht mehr von der Liebe handelt, sondern von der Architektur. Ansätze für wirre Zeiten heißt er. Und er ist erschienen in seinem Sammelband Interventionen, das also ein paar Essays oder Aufsätze für Zeitschriften versammelt. Intervention heißt dieser Band. Und darin finden wir das Essay oder den Aufsatz mit dem Titel Ansätze für wirre Zeiten. Und das werde ich jetzt gleich öffnen auf meinem iPad. Und dann können wir loslegen damit. Dann fange ich einfach mal an, den ersten Satz daraus vorzulesen. Die breite Öffentlichkeit, das ist bekannt, mag keine zeitgenössische Kunst. Hinter dieser Darstellung verbergen sich in Wirklichkeit zwei gegensätzliche Haltungen. Wenn der Durchschnittspassant zufällig an einem Ort vorbeikommt, an dem zeitgenössische Gemälde oder Skulpturen ausgestellt sind, hält er vor den ausgestellten Werken an, vielleicht um sich über sie lustig zu machen. Genau, so fängt dieser Text an und wir haben da also eine Situation vor uns, zeitgenössische Kunst. Klar, das kennt man aus Gesprächen, da sagt jeder, ach, wie albern. Aber diese Situation, naja, da läuft man irgendwo vorbei und findet da so eine Skulptur. Das ist dann ja doch ganz lustig, da mal stehen zu bleiben und wenn es auch nur dazu ist, sich darüber lustig zu machen und sich darüber auszulassen, was da wieder für Steuergelder verschwendet wurden und was der Künstler hier für krumme Gedanken hatte oder darstellen wollte. Noel Beck hält also fest, sicher, der Passant hat Zeit verloren, aber auf eine im Grunde gar nicht so unangenehme Art. So, das ist nun das eine. Kunst in der Öffentlichkeit, auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen. Aber dann, sagt der Autor hier, naja, stellt man denselben Passant, der gegen ihn ein Gebäude zeitgenössischer Architektur, ist ihm weit weniger zu lachen zumute. Dann wird man ein Phänomen beobachten, das deutlich von Angst gekennzeichnet ist, sowie eine Beschleunigung sämtlicher organischer Absonderungen. Er sagt also, wenn wir uns dann aber in einem Museum befinden und Kunst oder besonders moderne Kunst anschauen, dann wird uns ganz schön mulmig zumute, weil was machen wir da eigentlich vor diesem Gemälde? Ich meine, dann haben wir ja wirklich vielleicht eine Eintrittskarte gekauft oder wenn es umsonst ist, haben wir uns zumindest irgendwie dahin begeben, haben uns die Zeit freigenommen. Das heißt, wir kommen da nicht einfach zufällig vorbei und bleiben dann mal stehen, sondern nein, wir haben den klaren Plan und dann beim Anschauen von solch bizarren Kunstwerken wird einem dann vielleicht ein bisschen mulmig und man denkt sich, Moment mal, was will ich hier eigentlich? Das ist der Anfang der Überlegungen in diesem Text und dann leitet er über zu der Frage, wie sind eigentlich die zeitgenössische Gebäude oder Bürogebäude vor allem, wie sind die geschaffen und was zeichnet die aus? Man kann natürlich leicht feststellen, dass vor allem funktional ist, was da gebaut wird. Das heißt, wir bauen keine Kathedralen mehr mit irgendwelchen schönen Verzierungen und Götzen auf der Außenwand. Nein, es geht um Türme, in denen man möglichst effektiv arbeiten kann. Aber das ist ja nicht alles. Man widerspricht ja dadurch, dass man solche Arbeitstürme baut, dem, was man eigentlich in der Natur sieht und da für schön hält, nämlich die Verschwendung. Wenn natürliche Formen dem Auge gefallen, dann oft deshalb, weil sie keine Funktion haben, weil kein Kriterium von Effizienz daran wahrnehmbar ist. Sie pflanzen sich in Hülle und Fülle fort, offenbar angetrieben von einer inneren Kraft, die man als reine Lebenslust bezeichnen kann, als reine Lust, sich fortzupflanzen. Das ist die Natur. Aber diese Art von Schönheit können wir da nicht mehr sehen in der modernen zeitgenössischen Architektur, weil eben alles rein funktional sein muss. Und es wird eben darauf runtergebrochen, dass man sagt, naja, aber schön ist, was funktional ist. Wir definieren das also einfach um. Und naja, das ist ja auch legitim, das kann ja jeder machen, wie er will. Und das ist dann eben eine neue Kulturform oder eine neue Annahme, was in unserer Kultur als schön gilt. Was ist jetzt die Aufgabe dieser modernen Architektur? Wellbeck zufolge soll es eine transparente Architektur sein. Das heißt, sie soll die Leute nicht lang aufhalten. Sie soll vor allem nichts Eigenständiges darstellen, kein wirklich eigenes Symbol oder etwas Charakteristisches, sondern Glasfassaden sind natürlich zu bevorzugen. Da kann der Blick leicht hindurchgleiten, hält also den Blick nicht auf. Und er sagt eben, sie sollen vor allem Informationen, Botschaften weitergeben. Das heißt, zum Beispiel Straßenschilder werden so entworfen, dass man sich darüber im Vorhinein große Gedanken macht und Studien durchführt, wie diese Straßenschilder auszusehen hätten, um möglichst keine Gruppe vor den Kopf zu stoßen und um wirklich möglich die maximale Information damit auszudrücken. Aber warum ist es so wichtig, dass Information weiterfließen kann? Ist es wirklich nur so, dass wir sagen, naja, dann, weil nichts darf uns ja abhalten von der Arbeit, wir müssen ja produktiv sein und es ist genau so, dass die Büroangestellten hier sich wirklich schnellen Schrittes und freien Geistes fortbewegen sollen, ihr Geist nicht hängen bleiben soll an irgendwelchen Fassaden oder eigentümlichen Verzierungen. Aber Wellbeck sagt dann, nein, das ist eigentlich nicht der Grund dafür, sondern das Ganze ist eher als Symbol zu verstehen. Und wir müssen uns dazu überlegen, dass wir nicht nur in einer Marktwirtschaft leben, sondern in einer Marktgesellschaft. Das heißt, es geht ja gar nicht so sehr um das Arbeitsleben und die Frage, was die Angestellten da herstellen oder arbeiten tagsüber, sondern es geht ja um die Tatsache, dass die Angestellten Menschen in einem sozialen System sind, das mehr und mehr nur noch eine Marktgesellschaft ist, also wo wir nicht die Marktwirtschaft davon abtrennen können von der Gesellschaft. Wie definiert Wellbeck die Marktgesellschaft? Er sagt, das ist ein Kulturraum, in dem sämtliche zwischenmenschliche Beziehungen und auch sämtliche Beziehungen des Menschen zu seiner Umwelt über ein Zahlenkalkül vermittelt werden, bei dem die Attraktivität, die Neuheit und das Preis-Leistungs-Verhältnis zum Tragen kommen. Das ist eben genau das Koordinatensystem, das ich davor beschrieben habe. Und es geht darin darum, solche Beziehungen herzustellen, die sich leicht erneuern lassen. Das heißt, Beziehungen zwischen Konsumenten und Waren, zwischen Angestellten und Unternehmen, zwischen Liebhabern, das alles soll eine konsumorientierte Durchlässigkeit sein. Das heißt, ich kann eine Beziehung aufbauen zu einer Ware, die ich gerne im Supermarkt kaufe, weil ich ja weiß, auch morgen werde ich noch diesen Wunsch verspüren, das zu konsumieren, und darum ist es schön, solche Beziehungen zu haben, und solche Beziehungen sind das, was gefördert werden soll, laut Wellbeck. Oder eben zwischen Liebhabern, weil auch diese Beziehung leicht wiederherstellbar ist und ich auch morgen noch Lust auf die geliebte Person haben werde. Hier sagt er, die zeitgenössische Architektur hat sich also das Programm gegeben, die Regale des sozialen Supermarkts zu errichten. Was ist nun, was produzieren die Leute, die in diesen Bürotürmen arbeiten nun wirklich? Laut Wellbeck eigentlich rein gar nichts. Das ist natürlich überspitzt, aber klar, er hat da diese Vorstellung, dass es Leute in den Fabriken gibt, die tatsächlich arbeiten und die Waren zusammenmontieren. Und dann gibt es eben nur die Angestellten in den Bürotürmen, die eigentlich nur Informationen verarbeiten und gar nichts herstellen könnten, völlig hilflos wären, wenn sie mit der Aufgabe konfrontiert werden, etwas Sinnvolles, was sie im täglichen Leben tatsächlich auch gerne brauchen würden, herzustellen. Das können sie schlicht nicht, sondern sie leiten Informationen weiter. Rohstoffe für Statistiken, Berechnungen, Modelle werden erarbeitet und am Ende der Kette werden irgendwann irgendwelche Entscheidungen getroffen. Neue Informationen werden in den Sozialkörper gepumpt. Das ist ein interessantes Bild, weil laut Welbeck der Sozialkörper, also die Gesellschaft, das besteht also aus purer Information in unserer Zeit. Das ist eben die Art und Weise, wie sie sich wahrnimmt. Und darum ist die Aufgabe dieser Architektur, einfach die Ausbreitung der Informationen nicht zu stoppen, sondern zu fördern. Und deshalb dürfen wir das nicht rein so von der Arbeitslogik her verstehen, dass man einfach nur bestmöglich arbeiten können soll, sondern es geht wirklich um diese Logik der Gesellschaft, wie wir uns begreifen, dass wir eben damit nicht klarkommen würden, wenn sich da etwas in den Weg stellen würde, was Informationsausbreitung verhindert und was eben vielleicht durch so ein Merkmal der Schönheit, wie wir es in der Natur finden, durch Verschwendungssucht, durch an Kathedralen Verzierungen, die keinen wirklichen Sinn ergeben, wenn so etwas dann den Blick aufhalten würde oder die Gedanken gefangen nehmen würde, dann wäre das wirklich schlecht, könnte man sagen. Diese Gebäude können es sich eben nicht leisten, sagt Welbeck, eine eigene Botschaft auszugeben, eine besondere Stimmung Stimmung heraufzubeschwören. Sie nehmen das unendliche Pulsieren des Vergänglichen in sich auf. Und dann nimmt der Text eine interessante Wendung. Jetzt haben wir über die Architektur gesprochen, jetzt gehen wir über, was sind das also für Menschen, die diese Räume durchschreiten und sich in dieser Architektur fortbewegen. Da schreibt er, die modernen Angestellten, mobil, offen für Veränderungen und verfügbar, leiden unter einer ähnlichen Entindividualisierung. Das heißt, so wie die Gebäude jetzt nicht mehr wirklich unterscheidbar sind und sich durch nichts mehr wirklich auszeichnen, geschieht das genauso mit den Individuen. Das Ziel oder das höchste Die höchste Vorstellung, die wir vom modernen Individuum oder den Anspruch, den wir an uns haben können, ist doch eben ständig offen zu sein, mobil für Veränderungen und sich von nichts wirklich festhalten zu lassen. Von Einengungen befreit ist man eben dann bereit, diesen Platz in der Gesellschaft einzunehmen, den man eben einnehmen muss, der Gesellschaft zufolge, um darin zu funktionieren. Das heißt, wir gehen hier aus von den Bedürfnissen der Gesellschaft und sagen, die Individuen sollten sich möglichst so sein, dass sie immer offen für Veränderungen sind und dass sie nie wirklich an etwas festhängen bleiben oder eine zu starke Bindung zu etwas entwickeln, was schon relativ absurd ist, wenn man bedenkt, was Religionen sind, was das für eine emotionale Bindung sein kann für einen Menschen. Aber da sind wir eben nicht mehr in dem Zeitalter der Religion. Und hier schließt dann dieser Absatz des Texts mit der etwas düsteren Feststellung: Der westliche Mensch, zumindest der Junge, ist nun in der Lage, sich mithilfe einer Kurzsammlung numerischer Parameter selbst zu definieren, befreit vom Nachdenken über das Dasein, das seine geistige Beweglichkeit lange Zeit beeinträchtigt hatte, war nun imstande, sich den technologischen Umwälzungen anzupassen, die seine Gesellschaft ergriff. Umwälzungen, die in ihrem Gefolge umfassende ökonomische, psychologische und soziale Veränderungen nach sich zogen. Ja, okay, das heißt, nun, nach dieser Transformation, ist der Mensch wirklich bereit, auch sinnvoll für die Gesellschaft zu funktionieren und da seinen Platz einzunehmen. Dann geht dieser Text noch sehr schön weiter. Es geht dann um die Erfindung des Internets, eine kurze Geschichte der Information. Denn da müssen wir natürlich genauer nachbohren, was hat es mit dieser Information auf sich. Wenn Welbeck schon sagt, dass die ganze Gesellschaft und ihr Sozialkörper sich nur daraus zusammensetzt. Aber das soll es jetzt an dieser Stelle gewesen sein mit Welbeck für heute. Und was ich dann... Jetzt stelle ich mir die Frage, was hat das alles für Auswirkungen auf unsere Generation? Wenn wir uns überlegen, die Bindungen lösen sich auf, das Individuum muss nur noch pulsieren und die ewige Veränderung in sich aufnehmen. Da ist es in gewisser Weise logisch, dass wir eben sehen, dass es dann immer eine Rückbesinnung gibt zu traditionellen Werten oder Bindungen. Es gibt dann eben Korrektive und junge Leute wollen dann eben wieder stärker zurück zu Verwurzelung, Verbindlichkeit, Kontinuität und Gemeinschaftszugehörigkeit. Das heißt, wir sehen eben auch, dass sich die Zweierbeziehung immer weiter verfestigt, dass sie das gerade in diesem Moment tut, in diesem historischen Moment, wo auch die materiellen Verteilungsverhältnisse, also die Besitzverhältnisse oder Einkommensverhältnisse sich brutalisieren, wo wir im Menschen sehen, die verarmen, breite Bevölkerungsschichten in Deutschland, die dann abgehängt sind. In diesem Moment, so sagt jetzt der Philosoph Robert Faller, ist es logisch, dass sich dann auch wieder das Bedürfnis einschleicht nach einer festen Bindung und dass wir das gerade heute auch sehen in unserer Generation, den Millennials, das Bedürfnis wirklich feste Beziehungen zu haben. Und da soll die Monogamie im das höchste Gut sein und es ist ganz schrecklich, wenn uns der Geliebte dann mal betrügen würde und eine Affäre hätte. Genau um dieses Thema soll es jetzt gehen in einem Auszug aus Robert Fallers Buch Zweite Welten. Ja. Aber der Auszug ist eigentlich nur ein Interview, das er mal geführt hat mit Jakob Schrenk und also Schrenk ist dabei der Interviewer und Fahler wird hier als philosophischer Experte zum Thema Liebe interviewt. Und da finde ich den Einstieg gleich ganz interessant, wo es eben um die Frage der Monogamie geht und Fahler gleich mal einsteigt dann mit dem Satz, wie Friedrich Engels erkannte, hängt die Monogamie eng mit dem Privateigentum zusammen. Ihre Hauptfunktion besteht darin, eine Art Kanal zu bilden, mit dem der Reichtum einer Familie durch die Generationen akkumuliert und überliefert werden kann, ohne einer Verstreuung ausgesetzt zu sein. Das ist schon starker Tobak, wenn er hier sagt, die Liebe, zumindest die monogame Liebe, hängt eng mit der Entstehung des Privateigentums zusammen und wir können sie nur begreifen, wir können diese Sichtweise, dass man möglichst treu sein muss und nur mit diesem geliebten Partner Sex haben darf. Diese Sichtweise kann man nur verstehen, wenn man auch in einer Gesellschaft lebt, in der das Privateigentum einen Wert hat und so wie bei uns eben fest definiert ist, dass das heilig ist. Ja, wird dann schon so ein leicht negatives Licht natürlich auf diese Monogamie, weil warum will man jetzt überhaupt so etwas für sich haben? Also das Privateigentum, klar, Aber warum jetzt diese Sucht, da etwas nur für sich zu haben, die geliebte Person nicht jemand anderem zu überlassen und zuzulassen, dass er beim anderen auch etwas lernen könnte oder sich vergnügen könnte oder Techniken lernen könnte, die dann auch wieder in der Beziehung zu ihr nützlich sind. Also wenn durch die Beziehung zu einem Dritten die geliebte Person so geschult wird in Höflichkeit oder Umgangsformen oder allgemein der Fähigkeit, Liebe herzustellen, dann ist das doch auch was Schönes für mich, wenn ich sie dann am Ende lieben will. Aber diesen Gedanken können wir heute eben nicht mehr zulassen. Und Pfaller kommt dann hier zu der sehr interessanten Überlegung, warum muss man denn dem geliebten anderen jetzt den Sex mit Dritten eher übel nehmen, als zum Beispiel ein langes philosophisches Gespräch oder guten gemeinsamen Sport? Man könnte ja jetzt auch sagen, naja, ein guter Sport, wenn man jetzt so zusammen Tennis spielt und sich richtig verausgabt, sich die Bälle so zuspielt, das hat ja auch schon etwas Romantisches und könnte mal eine Metapher sein oder so etwas. Da könnte man ja auch eifersüchtig werden und sagen, Mensch, jetzt hat sich meine Geliebte hier so verausgabt mit einem anderen Mann, aber warum, und ich kann ja gar nicht Tennis spielen, warum tut sie mir das jetzt an, dieses Gefühl, dass dieser Mann ihr etwas gibt, was ich ihr nicht geben kann? Das könnte man ja sagen, ist ja viel schlimmer, als wenn sie jetzt Sex mit ihm gehabt hätte. Oder eben ein philosophisches Gespräch, wo es dann um die Grundlagen unseres Daseins geht und wo man sagen kann, ah, ich selber habe eben nicht diese philosophische Ader, aber wenn das meiner Geliebten so wichtig ist und sie so sehr berührt, dann halte ich das ja nicht aus, ihr das nicht geben zu können und dass sie da zu jemand anderem gehen muss, um dieses philosophische Gespräch zu führen. Das tut so weh, das tut mehr weh, als wenn sie tatsächlich Sex gehabt hätte mit ihm. Auf diesen Standpunkt könnte man sich ja stellen, aber das tut man heute nicht, sondern es ist immer das Fremdgehen, der Sex mit den anderen außerhalb der Beziehung, das Schlimmste, was passieren kann. Und Pfaller schließt dann an, indem er sagt, dass er nicht mal weiß, ob darin eine besondere Wertschätzung oder Geringschätzung der Sexualität zum Ausdruck kommt. Das heißt, natürlich kann man von der einen Seite argumentieren, naja, ja, das Fremdgehen ist das Schlimmste, was es gibt, eben, weil eben die Sexualität uns so wichtig ist und als die Krönung dieser Beziehung erscheint. Also wir schätzen sie so sehr wert. Aber andererseits, ja, vielleicht schätzt man sie ja auch nur gering, weil man eben dadurch sagt, naja, Sex, das ist eben etwas, was nur unserer narzisstischen Selbstbefriedigung dienen soll und was dann nur in dieser Beziehung verbleiben soll. Und darum können wir gar nicht die höhere Qualität dessen sehen, dass jemand auch mal sich außerhalb dieser Beziehung sexuell betätigen würde. Das heißt, Sex soll immer eben nur so etwas bleiben, was nicht irgendwie eine Kunstform ist, was man einüben kann zwischen zwei Personen, sondern etwas, was eben als eine Bestätigung gebraucht wird für die Liebe. Und nur so kann man es verstehen, dass Sex hier nur als Beweis für die Liebe herhalten soll und da eine sehr enge Verbindung besteht in dem Glauben, dass man sich liebt und dann eben in der Monogamie. Pfaller sagt hier, wenn man selbst den Sex als Fortsetzung der Liebe mit anderen Mitteln betrachtet, dann ist man böse, wenn andere Personen den Sex gleichsam billiger, auch ohne Liebe bekommen. Aber gleichzeitig ist man ja auch böse, wenn jetzt die andere Person fremdgegangen sein sollte, aus Liebe. Da kommen wir wirklich in eine paradoxe Situation, sagt Pfaller, weil wenn man jetzt fremdgegangen wäre und sich dann eine Rechtfertigung überlegt, dann wäre es ja genauso schlimm eigentlich zu sagen, es hat nichts mit Liebe zu tun, wie wenn man sagt, es geschah aus Liebe. Es wären ja Gegensätze, was man da sagen könnte, aber eins wäre so schlimm wie das andere. Sowohl wenn man sagt, ja, es war eben Liebe in diesem Moment, als das zwischen uns passiert ist, als auch wenn man sagen würde, es hatte nichts mit Liebe zu tun. Beides macht es nur noch schlimmer. Und das ist eben die paradoxe Situation des Betrugs, die wir da sehen. Dann blättere ich mal weiter und komme hier wieder auf unsere Generation zu sprechen. Da sagte der Interviewer hier, Umfragen zeigen, dass Jugendliche am untreuesten sind und gleichzeitig Untreue am stärksten verteufeln. Wie ließe sich das erklären? Faller antwortet, junge Leute haben das Recht, naive Ideale zu hegen und sie dann auch auf naive Weise zu verfehlen. Und dann macht er weiter, indem er dann aber trotzdem auf den Unterschied zwischen der heutigen und früheren Generation verweist. Diesen Unterschied sieht er vor allem in der Unfähigkeit zur Politisierung. Also, frühere Generationen, die 68er, haben vielleicht genauso naiv, wie wir heute an die Liebe glauben, an die monogame Liebe glauben, haben sie vielleicht an die Veränderbarkeit der Politik geglaubt, haben gedacht, wir können die gesellschaftlichen Verhältnisse ja tatsächlich umstürzen, wir können uns die Universitäten so gestalten, wie wir uns das vorstellen. Das war natürlich auch naiv, aber heute sind wir eben unfähig, so etwas überhaupt zu denken. Diese Veränderbarkeit, die Politisierung und unfähig, die Dinge schonungslos und rebellisch zu betrachten, sagt Pfaller. Dann zitiere ich weiter. Die Jungen heute wollen gesundes Obst, faire Produkte, saubere, traditionale Liebesbeziehungen und sonst wenig. Sich zu fragen, warum sie nur das wollen und was das historisch sowie in Bezug auf Klassenverhältnisse bedeuten könnte, fällt ihnen kaum ein. Aber vielleicht ändert sich das ja gerade wieder. Er sagt also, unsere Generation will hier sich nur auf das Wesentliche beschränken. Also wie führe ich ein gesundes Leben? Ich muss mich natürlich gesund ernähren und achte darauf, dass ich mein Gemüse im Biosupermarkt kaufe. Und dann will ich natürlich auch saubere Liebesbeziehungen haben, weil die Monogamie eben die einzige Möglichkeit ist und der Betrug hier wirklich das Schlimmste wäre. Aber man ist eben dann nicht mehr in der Lage, sich zu fragen, warum man nicht mehr will, beziehungsweise diese Monogamie. Man könnte jetzt ja auch hingehen und sagen, ja, aber das ist jetzt halt so die Normalvorstellung in unserer Kultur, aber wir sind ja nicht daran gebunden. Wir können das ja völlig neu denken und uns neue Modelle ausdenken, so wie die 68er das vielleicht gedacht haben und daran gescheitert sind. Aber wir könnten ja sagen, okay, das kann nicht alles sein, was wir wollen, aber nicht nur auf die Sexualität bezogen, auch auf die Arbeit bezogen könnten wir sagen, aber das kann ja nicht sein. Wir können ja nicht hier weiter nur 40-Stunden-Wochen arbeiten, wie wir das seit 50, 60 Jahren tun. Klar kann man hier sagen, da gibt es schon ein Umdenken in unserer Generation, aber eben immer nur auf die Möglichkeiten des reinen Individuums bezogen. Also klar kann ich mir jetzt einen kürzeren Arbeitsvertrag aushandeln, aber eigentlich geht es ja gerade darum, um die Politisierung und um die Fähigkeit überhaupt mal wahrzunehmen. Man könnte auch politisch über die Dinge nachdenken und man könnte rebellisch sein und hier tatsächlich an die totale Veränderbarkeit der Verhältnisse glauben, auch wenn es naiv ist. Ja, also Liebe ist eine Kulturleistung, sagt er dann weiter. Sie ist niemals eine Sache nur zwischen zwei Menschen. Das ist natürlich logisch. Man könnte sogar so weit gehen, klar, die meisten Menschen hatten auch andere Liebesbeziehungen und haben dadurch ja schon ein bestimmtes Verhalten gelernt, das sie dann wieder zur Anwendung bringen können in der nächsten monogamen Beziehung. Aber selbst wenn man das nicht gehabt hätte und niemals eine andere dritte Person geliebt hätte und sich da zwei wirklich fürs Leben gefunden hätten, dann hätten sie ja trotzdem von irgendwoher gelernt, was Liebe ist, was dazugehört, wie das gemacht wird. Also was für bestimmte Codes es da gibt, was man da sagen kann, um seine Zuneigung auszudrücken. Den Charme, die Galanterie, Höflichkeit, Flirt, all das ist ja Teil von etwas, was wir von der Kultur kriegen und was nicht in uns selbst liegt, was wir nicht aus uns selbst schöpfen können. Und hier sagt er, aber genau das verbannen wir eben aus dem öffentlichen Raum. Da können wir vielleicht den Bogenschlag wagen zu Welbecks Ansätze für wirre Zeiten. Die Architektur ist dann eben so wie der öffentliche Raum und überhaupt, wie der öffentliche Raum sich überhaupt darstellt, nicht nur materiell, sondern auch geistig, dass wir all das daraus verbannen, also immer mehr die Höflichkeit, Galanterie zurückdrängen, was natürlich unvermeidlich ist mit solchen Debatten wie MeToo, dass die einzige Konsequenz aus MeToo dann am Ende ist, dass es wesentlich schwieriger wird, galant zu sein oder einen Flirt anzufangen, weil natürlich manche Flirtversuche daneben sind oder peinlich sind, aber es gehört eben dazu, das ist eben das Normale an der Sache, aber man wird sich eben dadurch immer weniger trauen, wenn man jetzt eben diese pseudo-feministischen Strömungen sieht. Dann zitierte der Interviewer hier Roland Barth: Das geliebte Wesen wird begehrt, weil ein anderer oder andere dem Subjekt gezeigt haben, dass es begehrenswert ist. Das ist sehr interessant und verweist eben wieder auf diesen Punkt. Es kann keine Liebe geben, die wirklich nur zwischen zwei Personen stattfindet, sondern erstmal muss ich ja von irgendwoher gelernt haben, die andere Person könnte irgendwie begehrenswert sein. Und das kann ich nicht aus mir selbst gelernt haben. An einer anderen Stelle sagt Faller dann, das meiste, oder ich sollte hier die Frage des Interviews dazu nehmen, die feministische Revolution hat von Frauen nicht den Druck genommen oder ihnen zur Freiheit verholfen, die die Männer schon immer hatten, sondern sie weitete die eng gestreckten Grenzen auf die Männer aus. Können Sie damit etwas anfangen? Das sagt Faller. Das meiste, was wir derzeit für Befreiungen oder Fortschritte halten, besteht in Wahrheit darin, dass wir die armseligen Standards der bisher Unterdrückten zur Norm für alle machen. Und ich habe das in meinen letzten Büchern als Beuteverzicht bezeichnet. Jeder wirkliche Sieg besteht hingegen darin, dass die Beute, die bisher die Sieger in Händen hielten, nun allen zugänglich gemacht wird. Hätten wir die Beute nicht gewollt, dann hätten wir gar nicht zu kämpfen gebraucht. Also er sagt hier, was wir durch solche feministischen Bestrebungen sehen, ist nicht, dass die Frauen befreit werden, sondern dass ihre eng gestreckten Grenzen, die bisher für sie galten, nun auf alle ausgeweitet werden. Das Ganze kann man sehr schön nachvollziehen an einem Beispiel, das er an einer anderen Stelle in einem anderen Buch, glaube ich, brachte, wo er das Thema Mansplaining aufgreift, also die Empörung darüber, wie Männer Frauen Dinge erklären und dass Frauen das eben neuerdings ablehnen und sagen, warum lassen wir uns das gefallen, dass ein Mann sich hier hinstellt und so tut, als wüsste er ganz genau Bescheid und dabei will er ja nur die Frau beeindrucken und weiß im Grunde gar nicht besser Bescheid über die Sache. Sehr interessant, also über die wirkliche Information, wir gehen hier aus von einer inhaltlichen Qualität der Kommunikation. Wir gehen davon aus, hier wird wirklich Information vermittelt, genau wie es Welbeck postuliert, dass das die einzige Form des Seins ist, die wir heute noch uns vorstellen können. Alles besteht aus Information. Und Pfaller meinte dann, naja, das Mansplaining muss aber nicht bedeuten, dass die Männer unbedingt sich als klüger darstellen wollen als die Frauen und sie nur beeindrucken wollten durch ihr vermeintliches Wissen. Sondern es kann ja auch sein, dass eben, naja, irgendetwas muss man eben reden, um ins Gespräch zu kommen. Man muss eben irgendwie ein Thema finden. Und es könnte ja auch das Motiv dahinter stehen, dass man die Frauen unterhalten will. Das heißt, natürlich redet sich der Mann beim Mansplaining vielleicht mal um Kopf und Kragen und riskiert hier wirklich Dinge zu behaupten, von denen er keine Ahnung hat. Aber er tut das eben, er geht ja eben dieses Risiko bewusst ein, aus dem Grund, weil es ihm so wichtig ist, die Frau zu unterhalten und weil er eben kulturell diese Rolle zugewiesen bekommen hat. Das heißt, es ist ja auch heute noch völlig normal, trotz all dieser vermeintlichen Befreiung der 68er Revolution, dass eben der Mann die Initiative ergreifen muss, also sowohl beim Flirt als auch einfach so bei einer Unterhaltung, könnte man sagen, wird auch von den meisten Frauen wirklich an diesem Paradigma festgehalten, dass sie sagen, der Mann soll hier erstmal etwas sagen, soll hier erstmal etwas erklären und nun soll das aber, also das, was wir hier völlig normal als kulturelle Norm sehen, soll eben jetzt durch diesen Radikalfeminismus auch noch ausgewischt werden und soll gesagt werden, nein, kein Mansplaining mehr. Und so kann man dann verstehen, was Pfaller meint, das heißt, die engen Grenzen der bisher Unterdrückten, also der Frauen in dem Fall, werden jetzt auf alle ausgeweitet. Das heißt, niemand darf sich mehr herausnehmen, einfach so etwas zu erklären aus dem Wunsch heraus, das Gegenüber zu beeindrucken oder einfach nur zu unterhalten. Sondern man muss sich immer fragen, behandle ich damit die andere Person dann nicht vielleicht so ein bisschen als naiv, wenn ich jetzt hier voraussetze, sie würde gar nicht wissen, worum es geht. Und genau. Dann ist hier noch ein sehr schöner Absatz, wo wieder Friedrich Engels zitiert wird. Der meinte eben, schauen wir ins 19. Jahrhundert, da haben wir die französische Bourgeoisie, also die wie sagt man, Kapitalbesitzer oder eben die emporkommende Mittelschicht. Und was war da geschehen? Die Bourgeoisie hatte in Frankreich ja gewonnen nach der Revolution. Das heißt, sie hatten den Adel ja tatsächlich vom Hof gejagt. Es gab dann eben die Transformation hin von so einer Adelsgesellschaft, wo der Adel, wo der Titel am meisten gezählt hat, jetzt zu dieser neuen Gesellschaft, wo eben Geld eine größere Rolle spielt. Und was hat die Bourgeoisie dann gemacht, laut Engels? Sie hat sich die höflichen Umgangsformen, die Kochkunst und die erotischen Eskapaden des Adels angeeignet. Darum feiert der französische Roman den Ehebruch. Aber blicken wir nach Deutschland, da war die Bourgeoisie natürlich nicht siegreich, sondern wir sehen eben durch die Revolution von oben dann, Bismarck und so weiter, dass dann dadurch ja Deutschland vereinigt wurde und es vorher eben nicht dazu kam, dass die Bourgeoisie mal eine bürgerliche Revolution gemacht hätte, wie 1848 ja versucht. Also die Bourgeoisie war hier verlustreich und sie vermochte also nicht, den Adel zu besiegen. Was bleibt ihr also? Sie muss die Höflichkeit diffamieren, Kochkunst verteufeln und der deutsche Roman feiert die Ehe als die Krönung und das einzig Wahre. Das heißt, wir müssen immer das ablehnen, eben soweit es eben noch zum Adel gehört, der jetzt noch die Macht innehält und wir eben diesen Adel ablehnen, können wir uns dann ja auch nicht seine Umgangsform zu eigen machen und zum Beispiel erotische Eskapaden feiern. Aber in Frankreich ging das eben, weil man da den Adel besiegt hatte und sich dann das aneignen konnte. Und das ist ja, um daran anzuschließen, an diese Vokabel Beuteverzicht, das ist dann ja ein Beispiel in Frankreich dafür, dass hier tatsächlich eine Beute verteilt wird. Das heißt, es gab eine gewisse Beute, um die gekämpft wurde, und die hat sich die Bourgeoisie dann auch genommen und gesagt, okay, wenn wir die Macht gewonnen haben, dann können wir jetzt auch uns dem widmen, was bisher dem Adel vorbehalten war, also die Kochkunst zum Beispiel. Was das für den Unterschied im Roman zwischen Deutschland und Frankreich bedeutete, da meint Pfaller, der Satz, er bekommt sie, bedeutete für den deutschen Roman, der junge Mann bekommt das Mädchen. Im Französischen heißt es, der Ehegatte bekommt die Hörner aufgesetzt. Beziehungsweise, das war jetzt ein Argument von Friedrich Engels wieder. Also, er bekommt sie, kann ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, je nachdem, in welcher kulturellen Situation wir uns befinden. Nun gut, ich glaube, damit sind wir dann auch schon ganz am Ende dieses Interviews angelangt, und da habe ich jetzt viel rausgelesen, aber es lohnt sich, das wirklich auch nochmal selber nachzulesen, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, in dem Buch Zweite Welten ist das zu finden, und ja, Pfaller ist auf jeden Fall ein krasser Typ. Ich werde mich weiter damit beschäftigen und seine anderen Bücher dann auch noch hoffentlich bald behandeln im Podcast. Aber an dieser Stelle, glaube ich, ist es dann auch wirklich an der Zeit, den Schlusspunkt zu finden. Ich weiß nicht, was da ein würdiges Ende wäre. Vielleicht findet sich noch ein Gedicht von Houellebecq. Ah, hier habe ich ja gleich eins parat. Deshalb lese ich hier vor von Houellebecq ein Gedicht und beende dann diesen Podcast. Hoffe, es hat sich der ein oder andere Zuhörer eingefunden. Und falls ja, dann bleibt doch dran und schaut nochmal nach in ein paar Wochen, ob da nicht eine neue Folge im Podcatcher bereit liegt. Nun also dieses Gedicht zum Abschluss. Ohne Haltepunkt leben, von Lärm umgeben, wie ein Raubvogel auf einer weißen Mesa. Doch der Vogel hat seine Flügel, seine Opfer und seine Rache. Ich habe dergleichen nicht. Der Horizont bleibt ungenau. Ich habe Nächte erlebt, die mich der Welt zurückgegeben haben. In denen ich erwachte, von neuem Leben erfüllt. Meine Adern pochten, ich spürte die Sekunden machtvoll vorüberziehen, so zart und so wahr. Das ist vorbei, jetzt ist mir der Abend lieber. Ich spüre jeden Morgen, wie der Überdruss heraufsteigt. Ich betrete das Reich der großen Einsamkeiten. Ich ersehne nur noch einen Frieden ohne Sieg. Ohne Haltepunkt leben, von Leere umgeben. Die Nacht senkt sich auf mich herab, einer Decke gleich. Mein Begehren löst sich in dieser dunklen Berührung auf. Ich durchwandere die Nacht aufmerksam und hellwach.